Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, was war denn los mit Ihrer Technik? Wir haben uns ja wieder rausgeschmissen aus der Leitung.
Na, wir sind doch Sklaven der Technik, wissen Sie das nicht? Dass wir praktisch ferngesteuert sind. Also früher war es ja mal so, da sollte uns der Computer die Arbeit erleichtern, wir sollten mehr Freizeit haben und die Maschinen sollten die Arbeit erledigen, es sollte ein papierloses Büro geben. Das war die Zukunft, erinnern Sie sich nicht mehr?
Nein, habe ich nie geglaubt.
Nee?
Nein, dass die Begegnung zwischen den Menschen bleibt entscheidend. Gar keine Frage. Was haben Sie uns denn für ein Wetter bestellt für Anfang der Woche?
Ja, da habe ich natürlich, da habe ich auch versagt. Es tut mir leid. Also die Maschinen erleichtern uns nicht die Arbeit. Das Wetter ist schlecht. Da könnte man ja nur schlechte Laune kriegen, aber man kann ja, ist das Beste draus.
Das Wetter für uns schlecht ist, das macht ja nichts. Aber die Kinderchen haben ja Ferien und das ist ja fast wie an der Ostsee. Man weiß immer nicht, ob man Anorak oder die Badehose anziehen soll. Hat man die Badehose an, regnet's. Sieht man Anorak an, ist plötzlich die Sonne da.
Die, die sich noch leisten können, die fliegen ja weit weg, obwohl natürlich der Urlaub in der Nähe auch nicht gerade preiswert ist. Also an der Ostsee, an der Nordsee, da muss man sich leisten können, Urlaub zu machen, oder?
Das ist vollkommen richtig, aber die Herrschaften können sich offensichtlich leisten. Das war ja früher schon so. Man fuhr dahin, ließ viel Geld und am Ende, der Service war nicht bedeutend. Ich hoffe, heute hat sich's geändert. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so oft an der Ostsee, aber immer mal schaut man schon hin.
Ja, sind Sie denn auf dem Laufenden, welcher Politiker, welcher Thüringer Politiker wohin fährt? Da gibt's ja die Wanderfreunde, da gibt's ja auch Wanderallianzen, oder die gab's zumindest früher, dass
ja,
Politiker sich privat...
Ja, die Erfurter Hütte irgendwo in den Alpen besetzt, wo nur eine Badewanne war, in der dann eben halt der Ministerpräsident oder wer auch immer oder die Damen baden konnten. Das war dann auch immer ein Ereignis, über das man lange schreiben konnte.
Ja, nun hat sich das ja ein bisschen geändert. Also diese Wander-Rennsteig-Freundschaften gibt's ja so nicht mehr, aber es scheinen sich jetzt andere Freundschaften ergeben haben, wenn ich sehe, wie die Ministerpräsidentin und natürlich auch ihr Stellvertreter, der von einer anderen Partei ist, Herr Matschi, wie die in Einigkeit seinen Geburtstag zelebriert haben, hätte man denken können, die sind in einer Partei, oder?
Naja, die sind beide unter Druck, das ist verständlich. Beide haben in ihren Fraktionen und in dem Hintergrund ihre Schwierigkeiten. Herr Matschi hat mit Freude zur Kenntnis genommen, dass er endlich mal einen Grund hat zu feiern. Das war ja in der Zeit, wo er jetzt Entscheidungen getroffen hat, nicht unbedingt der Fall. Und Frau Lieberknecht, ja, will natürlich nach außen hin auch eine funktionsfähige Regierung. Insofern ist es ein Anlass, wo man eigentlich keinen Fehler machen kann, wo man dem anderen ein bisschen gratuliert. Ich habe nur zuerst gedacht, sie hätte selber was gezeichnet für Herrn Matschi, aber es ist nur ein Bild gewesen.
Ja, da war ein Zickzackkurs drauf zu sehen, also nicht die geradlinige Art.
Ja, ich habe da schon eine Schlinge erkannt, aber ich weiß nicht, ob sie sich zuzieht da irgendwo.
Ach, Sie haben eine Schlinge erkannt. Naja, jeder kann ja in so ein Bild was reininterpretieren, wie er will. Ne? Das ist ja das Schöne an der Kunst. Können ja eigentlich alle ein bisschen erleichtert aufatmen, weil der Haushaltsentwurf des neuen Sparministers, Herr Voss, liegt auf dem Tisch. Jetzt muss sich das Parlament noch damit beschäftigen. Könnte sein, dass die den nochmal auseinanderreißen. Aber an sich hat er ja schon, kann man sagen, eine Leistung vollbracht. Aber so richtig gespart an den strukturellen Geschichten hat er doch noch nicht, oder?
Naja, er hat zumindest den Schwung aus dem Schuldenstaat hier in Thüringen rausgenommen. Das finde ich schon eine ziemliche Leistung, zumal auch er nicht jetzt gewachsen ist in der Politik hier, also keinen Rückenhalt hat, also mehr von außen kommt und dadurch es schwerer hat, möglicherweise die einzelnen Gruppen und Grüppchen, die da irgendwo Geld haben wollen, im Zaum zu halten. Aber ich glaube schon, dass es ein kluger Zug war, in Sachsen zu holen, also jemand, der in Sachsen lange Zeit das mitgemacht hat. Und wir wollen ja mal sehen, ob er das in den Jahren hinkriegt, dass wir vielleicht sogar mit unseren Nachbarn gleichziehen. Denn die haben die besten Finanzen neben den Bayern im Augenblick.
Die besten Finanzen, aber die haben auch kräftig gespart. Tut das dem Land wirklich gut?
Ja, ich sag mal, in der Zeit, wo die Steuern eigentlich ganz gut kommen und sprudeln, sollte man es schon tun. Wann soll man sonst damit anfangen? Wir sehen es ja in Griechenland, also ewig geht es nicht. Und schauen Sie mal nach Amerika, was das für ein Gezerre hin und her ist in so einer Situation. Die riskieren ja, dass die Rentner keine Rente bekommen in Amerika und ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber da muss man auch halt sehr frühzeitig in so einer Region wie Thüringen aufpassen, da haben wir schon noch ein bisschen.
Mhm. 2020 wird es richtig hart, das kann man ja sich ausrechnen, fällt der Soli weg, die EU-Förderzone, dann wird die Schulden...
Nee, der Soli ist noch nicht, da sind jetzt zwei verschiedene. Es gibt den Solidarpakt, da werden die Mittel runtergefahren, aber der Soli als solcher, den bezahlen wir immer noch. Vielleicht setzt sich ja mal die FDP durch, dass das wegfällt. Aber das Geld muss dann irgendwo anders geholt werden.
500.000 hat er jetzt in dem jetzigen Entwurf gespart. Das sind 100.000, wo er Investitionseigenanteil weggenommen hat. 200.000 kriegen die Kommunen weniger und 200.000 hat er vom Bund mehr Einnahmen.
Also es geht um Millionen, nicht nur 500.000.
Ja, 500 Millionen natürlich. Ja, das ist, klingt so, es ist auch noch viel Geld, aber es sind natürlich 500 Millionen, sind völlig recht. Aber strukturell ist er noch nicht richtig rangegangen. Da ist die Zeit immer noch nicht reif, weil es brauchte doch die Strukturreform, es braucht die Einsparung in den Behörden, in den Ämtern, in den Ministerien. Da ist noch viel Luft, oder?
Ja, sicher. Viel Luft würde ich nicht sagen. Sie müssen ja immer einfach auch mal von der anderen Seite denken. Also all diese Mittel sind ja letztlich am Ende Arbeitsplätze. Das heißt, wenn wir an einer bestimmten Stelle keine Förderung haben, dann müssen sich die Unternehmen und letztlich auch die Verbraucher umschauen, was passiert dann infolgedessen. Das macht ja die Sache so kompliziert. Was für den einen sozusagen toll aussieht, dass man mal 100 Millionen einspart, kann in der Kultur verheerende Folgen haben, wenn die Kleinkultur wegfällt oder andere Dinge. Das heißt, da ist schon ein Zusammenhang da und ich würde sagen auch immer Augenmaß, wir sollten da nicht zu weit vorbrechen und nicht unbedingt das große Vorbild sein, aber wir müssen natürlich aufpassen, Länder wie Sachsen-Anhalt oder wie wir können sehr schnell in die Situation kommen, wo von draußen kein Geld kommt, dass wir uns selbst strangulieren, weil wir einfach keinen Spielraum mehr haben. Das heißt, rechtzeitig die Sache angehen, aber keine Hektik, denn Hektik führt dazu, dass zum Teil Unsinnigkeiten gemacht werden, die dann am Ende auch wieder korrigiert werden müssen.
Hm. Haben Sie denn das Gefühl, dass Herr Voss hektisch agiert? Ich habe das eigentlich nicht.
Nein, also das ist für den Finanzamt auch ganz wichtig. Wir haben ja in der Hinsicht, Frau Dietzel früher und auch Herr Trautvetter, haben ja durchaus bei den Finanzen in Thüringen nun einen goldenen Mittelweg genommen. Es ist ja nicht zufällig, dass Thüringen die geringste Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern hat, also zum Teil liegen ja bei uns ganze Regionen unter denen von Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen beispielsweise. Also wir sind in der Hinsicht schon viel besser. Wir verkaufen es nur nicht nach außen hin, weil dann die Mittel natürlich noch mehr gestrichen werden. Aber im Großen und Ganzen sind wir schon auf dem richtigen Weg. Es ist noch nicht genug natürlich, wie immer. Es gibt so viele Menschen, die von Hartz IV leben. Aber in der Summe, glaube ich, hat Thüringen immer gesagt, na, wir investieren lieber und schaffen Arbeitsplätze, als dass wir nur sparen. Da ist Sachsen noch an der Stelle etwas schwächer. Aber in der Perspektive wird es die Frage sein, können wir unsere Schulden überhaupt bedienen?
Hm. Nun leben wir ja nicht auf der grünen Insel der Glückseligen. Wir sind ja umgeben von Deutschland. Wir sind Teil von Deutschland, von Europa und auch der großen globalen Weltpolitik und Weltwirtschaft, wenn man sich jetzt anschaut.
Wir machen so einen ganz großen Bogen.
Ja. Wir wollen nach Amerika und dann auf die Situation des Euro und der Weltwirtschaft. Macht Ihnen manchmal sowas Angst, wenn Sie mitbekommen, dass die Finanzminister, die Europäischen, doch relativ hilflos agieren und doch nicht so richtig wissen, wo es lang geht? Also Herr Schäuble gilt zwar in den Umfragen als kompetenter Politiker, aber er lässt sich ja im Grunde auch von den deutschen Banken das einflüstern, was er dann in seinen Strategiepapieren schreibt. Ist der Euro tatsächlich in Gefahr? Sehen Sie das auch so?
Nein, der Euro ist selbst nicht in Gefahr. Wir haben ein anderes Problem. Wir haben entfesselte Finanzmärkte, das heißt Spekulanten, also Leute, die keinerlei Bindung zu dem haben, was sie da tun. Da geht es einfach nur um das Geschiebe von Geld hin und her. Die haben einen großen Einfluss in den 90er Jahren im letzten Jahrzehnt bekommen. Alle Versuche, ganz zaghafte Versuche, das einzugrenzen, haben nicht gefruchtet. Und solange der Leidensdruck offensichtlich nicht groß genug ist, wird auch niemand so richtig rangehen. Auch diese Ratingsagenturen, das ist alles schön und gut, aber die tun natürlich das, was für sie Geld bringt. Das heißt, sie offerieren den Finanzmärkten die richtigen Analysen. Also ich glaube, wenn wir da nicht ans Grundsätzliche rangehen und tatsächlich diesen ganzen Finanzsektor, da geht es nicht nur um die Deutsche Bank, die allein würde uns da sogar nicht helfen, wenn man die selbst verstaatlicht, sondern in der Summe auch diesen ganzen angelsächsischen Raum, wo man ja immer davon ausgeht, keinerlei Begrenzung, wenn wir das nicht in die Hand kriegen, wenn wir die Spekulanten nicht in die Hand kriegen, dann fliegt uns das irgendwann mal um die Ohren, denn vor 3 Jahren, als die große Finanzkrise losbrach, hatten wir ja schon das Gefühl, wenn wir jetzt nicht schnell handeln, geht es im Bach runter. Mhm. Und daraufhin ist nicht viel passiert. Und das ist das Dilemma. Der Euro selbst ist eine gute Erfindung, auch wenn er nicht immer populär ist. Ich glaube, Europa hat nur eine Chance gegen den großen amerikanischen Markt, gegen den großen asiatischen mit China, wenn wir gemeinsam etwas tun. Und die Deutschen, das muss man jetzt noch ganz klar sagen, verdienen an der Pleite der Griechen am meisten von allen. Das sagen die Deutschen nicht so laut, aber nach wie vor sind wir diejenigen, die am besten daran verdienen, am Euro und an der ganzen Geschichte. Das mag dem Normalbürger manchmal nicht auffallen, aber wenn man sich es genau anschaut, ist das schon so.
Mhm. Dann ist es ja, scheint ja ein Problem zu sein, die Schattenbanken, wenn ich mir, mich hat letztens eine Zahl erschreckt, dass der Umsatz und die der Schattenbanken, die ja nicht kontrolliert sind, größer ist als der klassische Bankensektor, und da werden jetzt die Risiken ausgelagert. Also der Eigenanteil, das Grundkapital, was die Banken haben müssen, das können sie jetzt auslagern, und dann also ist es in den Schattenbanken.
Wir müssen am Montagmorgen hier kein Finanzseminar machen.
Ja, okay.
Aber es ist natürlich schon so, dass mit allerlei Tricks versucht wird, auf der einen Seite die Gewinne in die Tasche derer zu ziehen, die dahinter stehen, und das, was an Risiken da ist, wird auf uns beide und natürlich auf unsere Zuhörer umverlagert. Und das kann auf Dauer nicht das Ziel einer Marktwirtschaft sein, wenn sie denn den Namen verdienen soll.
Sie haben völlig recht, wir dürfen jetzt nicht so ins Detail gehen, da gibt es ja genug Literatur und Informationen. Wir werden auch in der ab 10 nochmal mit einem Finanzwissenschaftler sprechen. Dann reden wir über was alle bewegt, das ist zum Beispiel der Fußball und natürlich auch die jeweiligen Stadien dazu. Also Sie haben ja sicher auch das Endspiel der Frauen, der WM der Frauen verfolgt.
Ja, es war gestern beste Unterhaltung, also da gibt es gar keine Frage, zumal im Sommer ja im Fernsehen fast immer nur Wiederholungen laufen. War gestern ein ordentliches Original, also ich glaube, es war auch für den Fußball eine gute Werbung.
Mhm. Haben wir eigentlich schon über die Fußballarena oder über unsere Multifunktionsarena gesprochen, die ja nicht nur ein reines Fußballstadion wird?
Also in Erfurt.
Ja, wir reden über jetzt. Wir kommen jetzt. Ich habe jetzt den Bogen gespannt nach Erfurt zurück, und das ist ja in aller Munde.
Ich verehrte Sie wieder.
Die Multifunktionsarena. Also man kann ja sagen, Sie sind jetzt nicht der super Fußballfan. Das bin ich auch nicht.
Nein, das letzte Mal, als ich im Stadion war, da spielten die Rolling Stones, und das hat mir gut gefallen. Da brauche ich nicht andere, die darum hüpfen.
In Erfurt?
Nein, nicht in Erfurt. Natürlich.
Also Sie letzte Mal in dem Stadion waren?
Ich war in Berlin im Olympiastadion.
Ja, ja.
Aber es wäre sicherlich ganz gut. Die Frage ist, ob die zu füllen ist, diese Multifunktionsarena. Also wir haben ja heute eine Situation, dass ein Teil der großen Geschichten an Erfurt vorbeilaufen. Also da muss man dann halt nach Nürnberg oder nach Leipzig fahren, weil man einfach auch das Hinterland hat und auch nicht die Räumlichkeiten hat. Es könnte ja sein, dass mit der Arena eine Lücke geschlossen wird. Es kann natürlich sein, dass die Kosten dann auf uns alle umgelegt werden, weil niemand kommt.
Ja, also das wäre auch eine schöne Vorstellung. Es gab ja mal die Anfrage, die Rolling Stones in Erfurt spielen zu lassen. Da war dann hier die Arena oder die Begeisterung noch nicht so groß, aber eine Hoffnung ist...
Naja, das Problem ist ein anderes. Wir sind natürlich eine ganz liebreizende, aber doch provinzielle Gegend. Das heißt, wir haben keine ganz großen Ballungsräume. Um so ein Konzert zu machen wie bei den Stones, dann braucht man schon eine Stadt mit 400.000, 500.000, 600.000 Einwohnern und drumherum das große Einzugsgebiet. Denken Sie mal dran, als das letzte Mal die Stones in Leipzig gespielt haben, da musste man AC/DC noch holen, als Vorband laufen lassen, damit man, sagen wir mal, auch noch ein paar andere Fangruppen dazu bekommt und das Stadion wenigstens sich halbwegs füllt.
Ja, und dann sind die Leute gekommen wegen AC/DC.
Ja, das ist ja die Kombination an so einer Stelle, wenn dann so eine große Band, die ja auch eine große Geschichte hat, vorgespannt wird, also mit den Rolling Stones, dann zeigt das einfach, dass sagen wir, das Einzugsgebiet einer solchen Region manchmal eben halt zu schwach ist, um dann 40, 50, 100.000 irgendwo hinzubringen.
Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
Also wenn die vor 25 Jahren gekommen wären, 1985 oder so, das wäre sehr schön gewesen. Ich glaube, da wäre die halbe DDR dort, aber
das
ist heute nicht
auch
mehr der Fall.
Also wir werden sehen, ob die Stadtverwaltung dann mit dem Sportbetrieb es schafft, kulturelle Veranstaltungen in die Multifunktionsarena zu holen, denn es müssen ja mindestens 120 Veranstaltungen laufen, ansonsten ist es förderschädlich, also es darf kein reines Sportstadion bleiben. Das werden wir sehen, wie die Konzepte aussehen. Die Stadträte warten auch schon gespannt auf die Konzepte, und jetzt erden wir uns ja und erden mich mal komplett und reden über Bauarbeiten. Könnte man sagen, warum reden wir über Bauarbeiten? Aber die sind ja schon historisch auf dem Anger. Da wird also bis 2013 gebaut. Das scheint wirklich notwendig zu sein, oder?
Naja, ich bin jetzt nicht der große Fachmann. Ich weiß nicht, was unter der Erde passiert. Was mich freuen würde, dass man den Anger wenigstens ein bisschen grün wieder macht. Also ich habe diesen ganzen Kahlschlag, der da in den letzten Jahren immer wieder erfolgte und letztlich dazu führte, dass viel Beton da war und wenig Grün, habe ich nicht so doll gefunden. Das heißt also, ich glaube, wir sollten das, was uns die Altvorderen hinterlassen haben, ist sehr schön. Auch der Anger ist mit seinen Gründerjahren und 20er Jahren Gebäuden sehr schön. Da muss man aber auch noch ein bisschen was dazu bringen. Und es wird schon für unsere Generation eine Herausforderung sein, das sinnvoll zu machen. Also ein paar Kübel reichen mir da einfach nicht aus. Und ich hoffe am Ende, wenn wir den ganzen Ärger der Bauarbeiten haben, vor allem die Händler werden ja natürlich damit zu tun haben. Jetzt geht's ja noch ganz gut, aber wenn dann erstmal überall Schlamm ist und man auch die Geschäfte schwer erreicht, dann gibt's dann viel Unmut. Dass am Ende etwas rauskommt, wo alle sagen, puh, da haben sie sich was überlegt. Im Augenblick sehe ich es noch nicht, aber es kann sein, ich habe mich noch nicht genug informiert.
Der Oberbürgermeister hat ja, bevor er in Urlaub ist, noch gesagt, es gibt also ein neues Verkehrskonzept für Erfurt geben. Das ist ja immer das Problem. Der Anger ist eine schöne verkehrsberuhigte Zone, die Fahrradfahrer dürfen aber nicht dort sein. Und die Frage ist, wie komme ich von A nach B umweltschonend?
Ja, ich habe gehört, die Meister-Eckert-Straße soll eventuell irgendwie gesperrt oder einseitig gemacht werden. Das würde dann ganz schön den normalen Erfurter treffen, weil da so eine Stelle ist, die man als Insider immer doch braucht.
Ja, aber da sind ja noch mehr Sachen im Gespräch, wie Sperrung des Rathausparkplatzes, also hinterm Rathaus, dass die Touristen dann Ruhe laufen können und die Bürgerinnen und Bürger natürlich, da ist ja immer viel Autoverkehr. Müsste das komplett neu gedacht werden? Müsste man die Innenstadt noch mehr beruhigen? Was glauben Sie?
Naja, man müsste es intelligent machen. Man hat höchstwahrscheinlich irgendwann mal in den 90er Jahren, als das Geld da war und die neuen Strukturen entstanden sind, nicht genug, aus städtischem Egoismus, Parkplätze an den Stellen geschaffen, wo die Menschen an das Zentrum rankommen, ohne dass sie uns stören, ja. Also es gab ja wohl, wenn ich mich richtig erinnere, auch sogar Überlegungen, und Bräuninger wollte gerne einen Parkplatz drin haben, wenn man den, sag ich mal, gut gemacht hätte, wäre sicherlich damit auch etwas abgefangen und man müsste nicht unbedingt irgendwo in der Stadt rumkurven. Aber die Stadt hatte ja dann Interesse, das eigene Parkhaus oben auf dem Petersberg keine Konkurrenz zu machen, etc., etc. Da sind manchmal Sachen, wo ich sagen würde, alles mal wegwischen, schauen, es müssen die Touristen, aber auch die Menschen, die in dieser Stadt jeden Tag leben, gut durch die Stadt kommen. Natürlich nicht nur mit dem Auto, aber man muss an wichtige Punkte rankommen, sonst haben auch die Händler ihren Nachteil.
Das wird eine große Diskussion werden, weil natürlich es da unterschiedliche Interessen gibt. Wir werden das weiter verfolgen und wir werden auch mit Ihnen weiter sprechen. Gibt es noch was Wichtiges, was Ihnen am Herzen liegt? Ich habe morgen den Finanzminister Herrn Voss im Studio. Gäbe es eine Frage, die Sie ihm stellen würden?
Na, fragen Sie mal, wie viel Ehrgeiz er hat. Wann will er beim Sparen die Sachsen überholen? Das wäre ja für uns immer eine Herausforderung in Thüringen.
Ob das so hilfreich ist, werden wir sehen. Aber da, die haben ja einiges vorgemacht. Das werde ich Ihnen fragen. Herr Lochthofen, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche.
Ihnen auch eine schöne Woche.